Nimm's Rad, der Podcast. Heute mit
Matti Schur.
Beruf?
Einer der Gründer von Avocargo.
Heimatort?
Schwierig zu beschreiben, inzwischen Berlin.
Stadt oder Land?
Ich würde sagen eher Stadt, weil da einfach im Moment mehr los ist und man Dinge schneller umgesetzt bekommt.
Guacamole oder Hummus?
Nachdem wir den Namen Avocargo haben, muss ich da, glaube ich, Guacamole sagen, auch wenn ich Hummus selber.
Heute oder morgen?
Ich beschäftige mich sehr viel mit morgen, aber man muss es irgendwie auch mal umsetzen und dann lieber heute als morgen.
Faust auf den Tisch oder Diplomatie?
Ich würde sagen, wenn man die Faust auf den Tisch nutzen muss, dann ist man schon ein bisschen zu weit gekommen. Ich glaube, mit Diplomatie kann man mehr Leute abholen und ich glaube, das ist auch das, was wir eben versuchen mit dem, was wir tun.
Telekom oder Vodafone?
Also Vodafone ist ein sehr enger Partner von uns, insofern muss ich mich da auf jeden Fall für Vodafone aussprechen.
Das will ich unbedingt noch machen.
Ich habe in meiner Jugend in Neuseeland gelebt und ich würde sehr gerne mal meine Freunde wieder besuchen gehen, ohne fliegen zu müssen. Da hätte ich ein bisschen eine Tour vor mir und das würde ich schon ganz gerne mal machen.
Ach, das klingt super spannend. Und nach einer mehrmonatigen Geschichte.
Ja, das ist kein Kurzurlaub, ja.
Nee, es ist wirklich nicht. Matti, welches Rad nimmst du gerne wohin?
Also generell das Lastenrad, wobei es bei uns über 200 sind, die ich mal wieder zwischendurch nehme. Im Moment ganz gerne Richtung Landschaftspark Herzberge, weil ich da mit meinem Hund öfters unterwegs bin.
Und du packst den Hund vorne rein?
Klar, genau. Der ist auch schon etwas älter und gerade wenn es dann so längere Strecken sind, dann geht man lieber direkt mit dem Lastenrad dorthin, wo man dann schön laufen kann und nicht an der Frankfurter Allee entlang, wo es viel Verkehr gibt und wo es nicht so viel Spaß macht.
Und dann hält er seine Nase in Wind,
ganz
wie
genau.
Einst Leonardo DiCaprio und Kate Winslet.
ganz genau.
Matti, ihr habt euch im März 2021 gegründet, glaube ich.
Genau. Da war dann offizielle Gründung vom Laden. Ja.
Der Punkt ist, ihr seid ziemlich rekordverdächtig unterwegs. Ich war vor kurzem im Museum, im Deutschen Museum für Verkehr und da steht nach einem Jahr ein Avocargo-Bike. Habt ihr da recherchiert? Seid ihr rekordverdächtig? Seid ihr rekordwillens? Könnte man da sagen, Avocargo-Museum nach einem Jahr?
Ich hoffe, dass wir noch nicht ins Museum gehören, sozusagen. Aber also es ist auf jeden Fall ein Thema, was die Ausstellung gerade im Deutschen Museum ist natürlich auch sehr spannend, weil es sehr aktuelle Themen betrifft und auch, ich sag mal, die Exponate, die dort sind, die Geschichte der Mobilität sehr gut darstellen und eben auch zeigen, wo das heute aussieht und wie vielleicht auch das morgen aussieht, wie sich das weiterentwickelt. Ob da jetzt noch jüngere Exponate dabei sind, da bin ich ehrlich gesagt überfragt, aber das wäre mal eine spannende Frage.
Ich habe es gesehen tatsächlich und ich glaube, ihr seid tatsächlich das jüngste Exponat im Kontext einer Sonderausstellung, glaube ich, zum Thema Sharing-Mobilität. Aber so generell fand ich schon bei euch so beim Durchlesen, ist das Thema, die Ersten zu sein oder zumindest ambitioniert unterwegs zu sein, sehr eindrücklich. Also es war auch, muss ich dazu sagen, eine Veranstaltung, auf der ich war, eine Speaker Series, unter anderem auch mit der CFO von euch, Stephanie, im Panel. Und ebenfalls rekordverdächtig hatte sie ihre wenige Monate alte Tochter dabei und die hat es wirklich super gerockt. Das war Wahnsinn, es war total selbstverständlich. Es kam super gut an, weil sie einfach eine herzige Tochter hat und man sieht, was alles möglich ist. Aber ihr seid, also es gibt schon unterschiedliche Anbieter im Bereich von Leih-Cargo-Rädern, aber ihr seid die Ersten mit einer Free-Floating-Fleet, stimmt das?
Genau.
Kannst du das Angebot kurz vorstellen?
Genau, es gibt in den Niederlanden noch einen zweiten Anbieter, der auch Free-Floating macht. Die sind, glaube ich, einen Monat oder zwei vor uns gestartet. Aber ansonsten in Deutschland sind wir auf jeden Fall der einzige Anbieter. Du hast schon richtig gesagt, also wir sind mit dem Free-Floating unterscheiden wir uns schon. Also es gibt durchaus Anbieter, bei denen man stationsbasiert die Fahrzeuge also immer an dieselbe Stelle zurückbringen muss. Das ist was wir glauben, was für Lastenräder einfach nicht gut funktioniert. Ich habe eigentlich immer irgendeine Ladung dabei, ob es jetzt meine Kinder sind oder mein Einkauf oder sowas, mit der ich an ein Ziel will. Und wenn ich dann von dort aus wieder an irgendeine Station zurück muss, muss ich entweder meine Sachen zurücktragen oder ich habe meine Kinder irgendwo alleine rumstehen. Und das ist halt was, wo wir glauben, Mobilität ist vor allen Dingen Komfort. Und dort eben auch die Leute abzuholen und dort die Wege zu bringen, wie man das Ganze gut nutzen kann, das ist auch das, was wir eben mit Avocargo erreichen wollten. Generell ging es darum, also wir haben auch alle Gründer haben vorher auch Lastenräder immer mal wieder genutzt, gerade so die Flotte, eben ein sehr, sehr cooles Projekt vom ADFC, wo man kostenlos Lastenräder ausleihen kann, aber wo einfach der Service nicht im Vordergrund steht, wo man halt vorbuchen muss, wo man physisch jemanden treffen muss, einen Vertrag unterschreiben muss, das Fahrzeug auch wieder während den Öffnungszeiten der Kita beispielsweise, die das Ganze verleiht, auch wieder zurückbringen muss, all solche Sachen, wo wir gesagt haben, damit das Ganze eher in die breite Masse eben auch gehen kann, brauche ich das Ganze sehr flexibel zugänglich, sodass es eben mit meiner Mobilität auch gut übereinstimmt.
Und wie sieht dann euer Modell genau aus?
Das sieht so aus, dass man es so ähnlich, wie man es beispielsweise bei den E-Scootern kennt oder auch aus dem Carsharing, jetzt von sowas wie Car2Go oder Miles ähnliches. Ich habe eine App, ich kann auf der App die Fahrzeuge sehen, kann das vorreservieren, gehe dann zum Fahrzeug hin, schließe das Fahrzeug mit der App auf, mache meine Fahrt, kann innerhalb vom Geschäftsgebiet das Fahrzeug überall zurückgeben und muss es halt, das ist so ein bisschen der Unterschied, den wir noch besonders machen, man muss mit einer Kette an einem festen Gegenstand festmachen. Einfach damit es nicht im Weg rumsteht. Damit fahren wir auch sehr, sehr gut. Genau, damit hat man eben sehr flexibel, wenn man gerade mal ein Lastenrad braucht, wenn man gerade mal was Größeres transportieren will, auch die Möglichkeit, eins zu bekommen.
Was heißt, dass es nicht im Weg rumsteht? Das heißt, du suchst dir einen Pfosten und stellst es da ab. Kann natürlich auch dort im Wege stehen, aber ihr versucht es von Gehwegen fernzuhalten. Und habt ihr da mit den Städten gesprochen? Habt ihr da irgendwie Erfahrung von anderer Seite gesammelt?
Genau, also wir haben viel Austausch mit den Städten natürlich. Bei uns ist halt das Thema, unsere Fahrzeuge sind halt sehr, sehr groß. Deswegen ist das natürlich immer so ein Thema, wo steht das Fahrzeug? Was wir generell sehen, ist Laternen oder Lichtmasten oder sowas oder auch Straßenschilder stehen halt selten mitten auf dem Gehweg, sondern in der Regel ziemlich auf der Seite. Wenn man das noch kombiniert damit, dass unsere Nutzergruppe deutlich erwachsener ist als bei vielen anderen Micromobility-Diensten, auch deutlich weiblicher ist, oft mit Kindern unterwegs ist, anders auch die Nutzung eben macht. Das sind keine 5-Minuten-Fahrten, sondern es sind längere Fahrten. Diese ganze Kombination auch mit unserem Preismodell, das eben auf 15-Minuten-Basis funktioniert, gibt den Leuten einfach mehr Möglichkeit, die Fahrzeuge besser abzustellen. Und mit dem Anschließen können wir vor allen Dingen sicherstellen, dass danach niemand anders, der irgendwie sich einen Spaß erlauben will, das Ding einfach nimmt und irgendwo anders hinschiebt oder sowas. Weil das ist was, was wir durchaus sehen, dass ein großer Anteil von den Micromobility-Fahrzeugen, die im Weg stehen, eigentlich nicht von den Nutzenden so abgestellt wurden, sondern von anderen Leuten, die danach nochmal meinten, sie müssten irgendeinen Quatsch damit machen. Genau, und damit fahren wir sehr, sehr gut. Also wir haben inzwischen über 25.000 Mieten gemacht. Wir hatten 2 Anrufe vom Ordnungsamt und beides Mal hat sich das Ganze als falsch herausgestellt, dass es eben kein Problem war. Genau, und insofern sind wir uns da sehr mit bestätigt. Mit den Städten reden wir da durchaus viel, auch weil wir eben gucken, welche Möglichkeiten haben wir noch. Die Städte möchten natürlich sehr gerne, dass die Gehwege frei bleiben. Wir würden auch gerne auf Autoparkplätzen oder Autoparkplätze ersetzen durch Lastenradstellplätze. Mit der Regelung, die es jetzt zum Beispiel in Berlin ab 1. Januar geben wird, dass man eben auch offiziell Fahrräder und Ähnliches eben auf die Autostellplätze stellen kann. Das finden wir zwar grundsätzlich cool, in unserem Fall funktioniert es aber halt natürlich selten, weil ich auf einem normalen Parkplatz eigentlich nichts habe, wo ich das Fahrzeug irgendwo anketten kann. Aber auch da sind wir im Austausch und es ist auf jeden Fall eine gute Richtung, die da kommt.
Ihr seid aktuell in Berlin und in München?
Genau.
Mit wie vielen Avocargos seid ihr unterwegs aktuell?
Also es sind jetzt etwas über 200 insgesamt.
In den letzten 1,5 Jahren. Und geht ihr auf die Städte zu? Kommen die Städte auf euch zu? Wie ist da der Austausch?
Also es kommen immer mehr Städte auch auf uns aktiv zu, einfach mit dem Hintergrund, etwa 50% von unseren Fahrten würden sonst mit dem Auto stattfinden. Und wir sehen wirklich, dass die Städte inzwischen sehr, sehr aktiv schauen, wie sie Autofahrten reduzieren können, den Autoverkehr reduzieren können, die Anzahl der Autos reduzieren können. Und natürlich möchte man da auch, das ist immer so ein bisschen bei der Frage vorher, Faust auf den Tisch und Diplomatie, möglichst die Leute positiv abholen, möglichst Alternativen schaffen, solche Richtungen. Und da sind wir natürlich ein ganz guter Partner für. Gleichzeitig haben wir natürlich auch Städte, die wir einfach spannend finden, die wir eben angehen. Aber auch in der Regel passen diese Dinge recht gut zusammen, weil wir eben auch sagen, wir wählen unsere Städte oder den Weg, wo wir hingehen, eben auch dort aus, wo wir unser bestmögliches Geschäft sehen. Und das ist eben vor allen Dingen dort, wo die Städte auch Möglichkeiten schaffen, ohne eigenes Auto unterwegs zu sein, wo multimodale Mobilität unterstützt wird, all solche Sachen. Genau, insofern passt das eigentlich recht gut für die Regel.
Magst du ein paar Städte nennen, die gerade bei euch auf der Agenda stehen, oder ist es noch zu früh?
Schwierig, das jetzt gerade zu teilen. Also wir haben mit verschiedenen Städten gerade Austausch, aber es gibt da unterschiedliche Herangehensweisen, wie man das Ganze eben auch aufbaut. Und,
bleibt ihr aber bei den Metropolen zunächst? Geht ihr in die mittelgroßen Städte oder geht ihr sogar in kleinere Städte?
Also die in den größeren Städten ist natürlich unser Geschäft deutlich einfacher zu schaffen. In den mittleren und kleineren Städten kriegst du durchaus mehr Unterstützung noch von der Politik, weil da eben die Probleme noch deutlicher sind.
Auch, dass insofern, es ein ganz spannendes Feld sein kann.
Ja, wir müssen halt ein bisschen gucken, dass wir uns auf unser Modell sozusagen beziehen, ne? Oder so, wie wir eben auch angehen. Und das ist halt durch Free Floating funktioniert halt dort, wo du halt eine hohe Dichte an Nutzenden hast, und die hast du halt vor allen Dingen in größeren Städten. Das ist ganz einfach so.
Jetzt muss ich bei ein paar Sachen nachgreifen, die du gemeint hast. Bezahlsystem vielleicht als allererstes. Mhm. 15 Minuten, magst du es nochmal kurz erklären?
Genau, du zahlst 1 Euro Unlock, also wenn man die Miete startet, und dann sind es 1,90 Euro pro 15 Minuten. Das heißt, bei einer Stunde ist man dann bei 8,60 Euro, wenn ich mich gerade nicht verrechnet habe. Und wir haben dann eben für 3 Stunden, für 6 Stunden, für 24 Stunden eben nochmal Pakete, um dann eben auch längere Nutzungen zu ermöglichen.
Und ihr habt inzwischen Leasing?
Genau, wir haben, ja, Leasing ist es nicht, es ist ein Subscription-Produkt. Das heißt, man kann auch auf monatlicher Basis eben mieten, das ist aktuell in Berlin live. Das heißt, das fängt bei einem Monat an, das geht bis zu 12 Monate, fängt dann bei 129 Euro im Monat an. Das dritte Element, was vielleicht da noch eine Rolle spielt, ist das Thema, dass wir viel auch mit Einzelhändlern zusammenarbeiten, beispielsweise mit der Bio-Company, wo man, wenn man dort einkaufen geht, einen Teil der Miete von der Bio-Company übernommen bekommt. Genau, und das kann man auch mit der Subscription eben kombinieren.
Das finde ich ein super spannendes Modell. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, auf Händler zuzugehen, auf den Einzelhandel zuzugehen und zu sagen, wenn unsere Kunden mit Avocado kommen, macht ihr den Effort, könnt ihr da mit uns zusammenarbeiten und ihnen einen Reward geben?
Ja, wir sind sehr stark Use Case betrieben. Also wir gucken uns wirklich an, was brauchen eigentlich die Leute, welche Anwendungsfälle habe ich für geteilte Lastenräder an dem Punkt, wofür nutze ich die? Und dann eben auch zu gucken, wir verstehen uns als Teil von einem Ökosystem und schauen eben, welche sonstigen Partner sind eben Teil davon. Das können Kindergärten sein, das können ÖPNV-Anbieter sein, das können Städte sein und das können eben vor allen Dingen auch Einzelhändler sein. Und da haben wir dann schon recht früh gesehen, okay, wenn ich regelmäßig einen Avocado eben nutzen will, dann brauche ich durchaus auch eine gewisse Incentivierung. Gleichzeitig, die Bio-Company ist auf uns zugekommen, noch bevor wir überhaupt gelauncht haben, und haben gesagt, das finden wir cool, das ist ein passendes Thema, unsere Nutzenden interessiert sowas und vor allen Dingen für die auch wiederum, ich kann mit einem Lastenrad einfach anders einkaufen, als wenn ich das mit einem Rucksack mache. Ich kann größere Dinge einkaufen, es gibt Produkte, die ich sonst vielleicht gar nicht mitnehmen würde. Denken wir mal so an einen Kasten Saft oder sowas, der ist zwar immer schön und nett zu haben, aber am Ende nehme ich ihn dann doch nicht mit, ne? Und genau, deswegen für die Einzelhändler hat das natürlich auch einen großen Vorteil, weil sie halt ihr Einzugsgebiet vergrößern können, weil sie Produkte verkaufen können, die sie sonst nicht verkaufen können und weil sie natürlich auch ihren eigenen CO2-Fußabdruck anschauen müssen. Und diejenigen, die es nach meiner persönlichen Meinung ernst meinen, die schauen sich eben dann auch den Weg an, wie kommen denn meine Waren am Ende zum Nutzer ganz am Ende. Und das ist was die Retailer sonst relativ wenig in der Hand haben. Und mit einem Produkt, was wir so mit dazu bringen, mit dem Service, den wir mit dazu bringen, kriegen sie ein bisschen Kontrolle darüber oder können auch ihren Einfluss eben geltend machen.
Mhm, ihr habt ja auch eine OB-Filiale, was OB mit an Bord. Das finde ich auch sehr spannend. Ist natürlich auch so ein Feld, wo man sagen kann, Mensch, der eine oder die andere fährt vielleicht mit dem Fahrrad, also mit dem Cargorad tatsächlich direkt vor die Haustür, was mit dem Auto gar nicht möglich wäre, dort zu entladen, und ist mega praktisch. Habt ihr da schon Erfahrungswerte? Habt ihr Feedback bekommen von den Filialen? Oder wäre es vielleicht bei so einer Kette auch möglich, das dann gleich größer auszurollen?
Ja, wir sind da natürlich auch mit den, also es ist sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich Einzelhändler tatsächlich funktionieren. Mhm. Wie manche sehr viel Fokus auf die einzelne Filiale setzen und sagen, okay, die Filiale entscheidet eigentlich, was los ist, während andere wirklich ein Gesamtkonzept für die gesamte Marke Deutschland oder zum Teil über Deutschland hinaus weit eben haben wollen. Ja, also wir merken tatsächlich, das ist was für die operativen Prozesse in der Filiale sehr zuträglich ist, weil du musst eigentlich nicht viel machen, ne? Die Leute kommen mit den Fahrzeugen selber, du musst nicht nochmal, wenn du jetzt den Vergleich siehst, wenn du deine eigenen Lastenräder vermieten würdest als Einzelhändler oder sowas, du musst den Leuten nicht nochmal erklären, du musst die Batterien nicht wechseln, du musst dich mit dem ganzen Vertragsthema gar nicht auseinandersetzen. Die Leute wissen auch, weil sie in der Regel mit dem Fahrzeug schon zu dir kommen, den Einkauf machen, dass sie ein Fahrzeug verfügbar haben. Genau, und am Ende hast du einfach, du kriegst einfach den Vorteil davon, den wir auch direkt an unsere Kunden eben weitergeben. Genau, deswegen, das Feedback ist da schon ziemlich gut. Was wir natürlich definitiv sehen, es ist viel Education, was wir da machen müssen, ne? Wo wir den Leuten zeigen müssen, dass es das gibt, wie das funktioniert, wie einfach das am Ende auch ist.
Und wie, in welcher Form läuft diese Education ab?
Das sind verschiedene Dinge. Auf der einen Seite natürlich die Retailer selber, dass die eben vor Ort eben auch, ne, ihr Poster haben, dass die Mitarbeitenden Bescheid wissen, auch sagen, ne, guck mal so und so, kannst du das nächste Mal machen. Dass wir aber auch gleichzeitig, beispielsweise bei uns in der App, siehst du auf der Karte direkt alle Partner drauf. Du kannst sofort sehen, wer mitmacht und sowas,
Hervorragend,
und
ja.
du wirst auch immer wieder daran erinnert. Genau, und dann gibt es eben auch so spezielle Use Cases. Wir haben zum Beispiel eine Partnerschaft mit dem Holländer, das ist so der große Pflanzenhändler in Berlin. Und mit denen haben wir jetzt nochmal ein spezielles Angebot jetzt zu Weihnachten für einen Weihnachtsbaum. Wenn du einen Weihnachtsbaum einkaufst, dann übernehmen die eine halbe Stunde, ne? Und solche Sachen müssen wir halt auch immer wieder mit reinschieben. Dafür kriegst du die Aufmerksamkeit. Dann schauen sich die Leute auch an, was du sonst noch da so lieferst und sehen dann eben auch, okay, beim Holländer funktioniert das, bei Getränke Hoffmann funktioniert das, bei der Bio Company funktioniert das. Und dann eben auch so merken, okay, da kann ich ein ganzes Set an Optionen eben auch zusammenbringen.
Wir haben vorher schon, oder du hast vorher schon die Zielgruppe so ein bisschen angeschnitten oder eure bisherigen NutzerInnen. Habt ihr so eine spezielle Zielgruppe tatsächlich im Kopf oder ist es sehr, sehr, sehr breit bei euch? Oder vielleicht auch überraschend gewesen jetzt, weil du gerade gesagt hast, der weibliche Anteil ist sehr hoch.
Ja, also im Nachhinein machen viele Dinge schon Sinn. Also ein Lastenrad ist halt einfach für Carework und solche Themen einfach sehr, sehr gut geeignet. Ich kann gute Mobilitätsketten eben darstellen, die eben oft von Frauen gebraucht werden, ne? Wenn du mit Kindern unterwegs bist, wenn du einkaufen gehst, das sind einfach Aufgaben, die in unserer Gesellschaft sehr oft noch bei Frauen liegen und deswegen auch einen größeren Teil in dem Punkt sehen. Tatsächlich kam das ursprünglich eher aus der Richtung, dass wir dachten, also wir haben dieses Thema Einkaufen viel, viel höher am Anfang eingeschätzt, vielleicht auch, weil wir drei männliche Gründer sind, die eher aus der Richtung kommen. Mein einer Mitgründer hat zumindest Kinder und hat dadurch durchaus noch einen stärkeren Push auf das Thema, wie transportiere ich ein Kind, wie sicher muss ein Kind in so einem Fahrzeug sitzen. Das eben nochmal mit reingebracht. Ich bringe durchaus mit meinem Hund nochmal diese Perspektive Haustier mit dazu. Ich würde sagen, also der Großteil von unseren Heavy-Usern sind sicherlich Familien. Nicht nur aus dem Hintergrund, weil sie halt eben Kinder haben, sondern auch, weil einfach ein Einkauf für einen Familienhaushalt ist einfach größer als ein Einkauf für einen Single-Haushalt. Aber darüber hinaus haben wir dann auch viele Nutzer, die halt zwischendurch das mal nutzen, weil sie eben mal zum Baumarkt gehen, weil sie vielleicht mal einen Umzug machen. Im Sommer, weil sie vielleicht auch mit einem zweiten Erwachsenen unterwegs sind, was sicherlich ein bisschen attraktiver ist, als wenn du zwei Leute auf einem E-Scooter oder sowas hast. Also es gibt eine ganze Reihe an so Use Cases. Wir haben auch schon Bilder zugespielt bekommen, wo jemand eine ganze Couch mit einem Bike von uns transportiert hat, was dann sicherlich nicht mehr so der Intended Use ist vom Volumen her, aber ist halt einfach spannend auch zu sehen, dass man den Leuten halt einfach einen Zugriff gibt auf Mobilität oder auf Transportfähigkeiten. Gerade wenn man jetzt drüber nachdenkt, Leute, die keinen Führerschein haben oder die vielleicht zum Beispiel aus dem Ausland kommen und wo der Führerschein nur 6 Monate gültig ist, oder die auch einfach, weil sie in einer Stadt wie Berlin so selten Auto fahren müssen, dass sie eigentlich gar keine Übung mehr haben. Diesen Leuten geben wir oder demokratisieren wir den Zugang zu Transportmöglichkeiten einfach. Und das ist halt schon, das hat sehr spannende Folgen am Ende, wenn man sich anschaut, wer das Ganze dann nutzt, wann das genutzt wird, wie das genutzt wird. Ja.
Ja, sprechen wir vielleicht mal über euer Avocargo. Was für eine Art Lastenrad ist es denn? Ein Long John ist es ja nicht.
Nee, genau. Genau, wir haben viel geguckt vorher. Also es war wirklich von Anfang an klar, dass wir.
Also ihr habt nicht selbst entwickelt und gebaut, sondern ihr kauft zu oder
Also wir
wie?
sind, genau, also wir sind schon primär der Serviceanbieter, aber wir wissen natürlich auch, weil meine Mitgründer und ich alle aus dem Sharing-Bereich kommen, wie wichtig das Fahrzeug am Ende dafür ist, dass das Ganze profitabel ist, dass das Ganze aber auch von den Nutzenden gut angenommen wird. Die ersten Fahrzeuge, die wir hatten, die sind tatsächlich komplett von der Stange gewesen, die wir dann so ein bisschen angepasst haben, so ein paar Sachen draufgebaut haben, damit das eben für Sharing nutzbar ist. Also beispielsweise ein Smart Lock, solche Themen. Die neuere Generation, die wir auch schon in Nutzung haben, die ist schon wirklich angepasst worden im Produktionsaufbau, dass das Fahrzeug eben besser für Sharing geeignet ist. Und mittelfristig brauchen wir definitiv Fahrzeuge, die komplett für Sharing ausgelegt sind. Das sind so Themen, wenn man jetzt mal das erste Bike mit dem zweiten Bike vergleicht. Auf dem ersten Bike habe ich noch einen Bildschirm drauf und muss einstellen, wie stark soll der E-Support sein. Ich habe noch Gänge mit dazu. Ich habe viele Dinge, die ich eben so machen muss. Bei der neuen Generation setzt du dich drauf und fährst los und der Motor passt sich deiner Drehgeschwindigkeit eben an. Also sehr viel auch dieses selbsterklärende Prinzip eben reinzubauen. Vom Grundsatz her, du hast jetzt schon gesagt, ein Long John ist es nicht genau. Also wir haben dreirädrige Fahrzeuge, vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass etwa 70% von unseren Nutzenden vorher noch nie auf einem Lastenrad saßen. Und ein dreirädriges Fahrzeug steht einfach mal für sich selbst, ne? Du kannst erstmal drauf sitzen und es fällt erstmal nicht um, du musst das Gewicht nicht halten. Und das haben wir halt wirklich auch in vielen Tests gemerkt, dass die Leute, gerade die Anfänger, eben darauf einfacher reagieren. Sicherlich, ich persönlich fahre auch lieber ein zweirädriges Lastenrad, einfach weil das Ganze schneller ist, weil das Ganze auch durchaus mehr Spaß macht aus meiner persönlichen Sicht. Aber auch bei so Themen wie, dass die Fahrzeuge eben auch im öffentlichen Raum stehen, dass die auch ordentlich dort stehen sollen und nicht auf der Seite liegen sollen, ist natürlich auch wieder da so ein stabiles dreirädriges Lastenrad einfach viel sinnvoller. Mittelfristig werden wir sicherlich auch gucken, dass wir auch andere Formen von Lastenrädern mit reinbringen. Aber das ist jetzt erstmal so der Weg, mit dem man am Anfang ganz gut fahren kann.
Und Thema Sicherheit, wir haben es schon angesprochen mit Kindern, viele Kindertransporte, aber es sind keine Kindersitze integriert.
Es sind Sitzbanken drin, also die sind klappbar, also man sitzt schon ordentlich drauf. Die haben auch Gurte, also beim ersten Bikes sind das noch relativ einfache Gurte, bei den zweiten Bikes sind das so Dreipunktgurte, die sich auch anpassen an dich und die man gut einstellen kann und die wirklich sehr, sehr stabil sind. Genau, und also das sind schon so Sicherheitsmechanismen, die wir eben auch weiter ausbauen. Wir müssen halt immer gucken, die Fahrzeuge, die wir nutzen, die müssen letztlich so eine Art eierlegende Wollmilchsau sein, ne? Die muss man für Kindertransport nutzen können, den muss ich aber auch nutzen können, um meinen Einkauf zu machen, um vielleicht mal Grünabfälle wegzubringen, viele verschiedene Sachen. Und da muss man einfach dann auch einen guten Mix finden, wie man das alles irgendwie stattfinden lassen kann. Deswegen so klappbare Sitze sind auf jeden Fall schon mal sehr sinnvoll da dran, weil ich damit, sobald sie hochgeklappt sind, eben die ganze Box verfügbar habe. Genau, aber da solche Abwägungen am Ende zu schaffen, das ist schon eine große Herausforderung.
Und habt ihr dann ein Serviceteam jeweils vor Ort in den Städten oder wie handelt ihr das mit Dritten, mit eigenem Serviceteam?
Genau. Wir haben eigene Leute da dran sitzen, auch weil wir halt sehen, dass auch die Operations für Lastenräder einfach ganz anders funktionieren, als man das so im Micro-Mobility-Bereich sonst so kennt. Wir werden sicherlich mittelfristig auch wieder auf dritte Parteien setzen, die halt bestimmte Aufgaben übernehmen, die halt einfach so standardisiert sind, dass es Sinn macht, das über eine dritte Partei zu machen. Aber erstmal muss man seine eigenen Operations verstehen und dann sagen können, okay, welche Aufgaben kann ich an jemand anders weitergeben? Weil so entscheidende Sachen, wir machen zum Beispiel unsere ganze Maintenance auf der Straße, das heißt, wir fahren jetzt nicht mit einem Van rum, sammeln ein Fahrzeug ein, nur um es irgendwo zu reparieren, sondern unser Team fährt halt selber mit Lastenrädern dorthin, repariert die Dinger dort in dem gesamten Operations-Team. Bei uns gibt es, glaube ich, einen, der einen Führerschein hat. Alle anderen fahren halt einfach nur normal mit einem Lastenrad. Sicherlich hast du mal ein Thema, wo du mal ein Bike einsammeln musst und wo du dann auch ein Van für brauchst, weil halt, wenn Rad fehlt, dann kannst du es auch nicht mehr nach Hause fahren. Genau, aber das sind eben wirklich die Ausnahmen, wo wir zwischendurch dann halt einfach mal einen Van mieten eigentlich.
Habt ihr, also jetzt nochmal zurückzukommen auf die Telekom-Vodafone-Geschichte. Was heißt, Vodafone ist ein enger Partner von euch? Ich habe gelesen, es sind Vodafone-SIM-Karten fest verbaut in euren Fahrzeugen.
Ja, also fest verbaut, also wir kriegen sie schon raus und wir können sie auch ändern, also so fest verbaut sind sie nicht. Vodafone ist einfach Partner für uns, wenn es um die SIM-Karten geht, also vor allen Dingen um die SIM-Karte, aber Connectivity insgesamt, ne? Also das Ganze lebt ja davon, dass wir nicht die Fahrzeuge irgendwie von Hand rausgeben müssen, sondern dass wir wirklich über die App komplett digital das Ganze, komplett elektronisch das Ganze regeln können. Und da ist es natürlich schon sehr sinnvoll, so einen großen Partner dabei zu haben, der einfach ein Netz hat, Ahnung hat von dem Netz, auch weiß, wie man mit einem IoT-Gerät, also mit einem Internet of Things-Gerät, was wir eben haben, umgehen muss. Das sind so Thematiken. Stell dir vor, du hast eine Demonstration oder sowas und da fahren auch mal Leute mit dem Avocado mit durch. Also gibt es durchaus so Fridays for Future und sowas, sind öfters mal damit unterwegs. dann sieht auf einmal die Situation für das Netz ganz anders aus. Und dort eben sicherzustellen, dass trotzdem dein Fahrzeug abgeschlossen werden kann, dass wir trotzdem noch wissen, wo das Fahrzeug ist, all solche Sachen, da hilft es schon wirklich, einen großen Partner zu haben, der einfach da auch Kontrolle drüber hat.
Könnt ihr auch Daten sammeln? Dürft ihr Daten sammeln und die dann entsprechend auch nutzen und aus?
Ja, also es gibt natürlich, wenn man jetzt so ein bisschen in GDPR reingeht, also es gibt Daten, die brauchen wir, damit wir unseren Service überhaupt anbieten können. Es gibt andere Daten, die wir eben mit Zustimmung eben einsammeln, wo es halt individuell wird und wo wir auch eben schauen, was wir unterstützen können. Aber klar, gerade auf aggregierter Form zu verstehen, wann die Fahrzeuge für was wo benutzt werden, das ist natürlich was für uns eine große Rolle spielt und wo wir auch dir individuell oder dir auch deine Nutzung verbessern können.
Das denke ich mir nämlich auch. Also Daten, wissen wir alle, sind sehr spannend für jeden und sicherlich auch für euch im Punkt Nutzerverhalten.
Genau, selbst bist du zu Punkten, ne, eben zu sagen, okay, welcher Retailer sollte vielleicht noch in unserem Programm mit dabei sein, weil die Leute es nutzen können, weil es für bestimmte Leute sowieso schon spannend ist und wo kann ich vielleicht noch mehr dafür sorgen, dass noch mehr Leute das eben nutzen. Ne? Also
sind denn eigentlich Retailer, also über den Retailhandel hinaus noch Leute auf euch zugekommen, vielleicht so im B2B-Bereich oder Lieferservices, dass die sagen, Mensch, wenn ihr eure Flotte, kann ich da ab und zu drauf zugreifen? Wäre das ein mögliches Businessmodell?
Genau. Ja? Also es ist auch schon, wir haben da verschiedene Piloten, zum Teil, die wir schon abgeschlossen haben, zum Teil laufen die gerade auch noch, wo es wirklich auch darum geht, einfach unsere Fahrzeuge in Nutzung zu bringen. Also gerade für kommerzielle Nutzung, für Lieferdienste etc. ist natürlich auch ganz spannend dadurch, dass halt gerade in so Bereichen wie Quick Commerce, ne, also sowas wie Gorillas, aber auch Arrive, Vault, solche Richtungen, wo du halt wirklich eine sofortige Bestellung hast, die sofort geliefert werden muss. Dort merkst du halt, dass so Faktoren wie, wenn es halt dunkel wird, wenn es nass wird, wenn es kalt wird, da haben die auf einmal viel mehr Nachfrage und müssen dann eigentlich auch gucken, dass sie ihre Kapazitäten erhöhen können, was sie mit einem Lastenrad halt einfach können. Gleichzeitig sind das eben auch die Zeiten, wo wir gerade im Sharing einfach weniger Nachfrage haben und wo wir die Fahrzeuge besser auslasten können dadurch. Da laufen durchaus auch schon Piloten, da gucken wir eben auch, dass wir das weiter ausbauen in die Richtung.
Apropos Gorillas, jetzt seid ihr ja finanziert worden in der Zeit, wo die ganze Sache noch recht attraktiv war und heiß gelaufen ist. Heutzutage schaut das schon wieder ganz anderes aus. Speziell bei Gorillas, Bird, Dance, sind es eher düstere Zeiten, die da angebrochen sind? Bei euch auch? Oder wie spürt ihr das?
Also man spürt es natürlich schon, dass das gesamte Investmentklima sich natürlich verändert hat. Das ist gar keine Frage. Gleichzeitig waren wir, glaube ich, nie wirklich auf einem großen Hype drauf. Und das ist halt was man eben bei vielen, also nehmen wir mal das Beispiel Gorillas, das war halt dann einfach ein wirklich, wirklich kurzfristig spannendes Thema, gerade während der Pandemie wirklich zu gucken, wie verändert sich jetzt die gesamte Art und Weise, wie wir einkaufen. Und da haben halt sehr viele Leute auch auf einen Trend gesetzt, auf einen Hype gesetzt an dem Punkt, der halt dadurch auch sehr heiß gelaufen ist. In unserem Fall war das nie so groß, es war noch nie so ein Hype-Thema, dass wir da jetzt irgendwie, aber es ist so, ne, es sind halt dann viele, viele Themen, also gerade sehen wir in dem ganzen Mobility-Bereich, dass eben der Fokus ganz, ganz stark auf Profitabilität geht. Und da haben wir einfach den Vorteil, dass wir haben nicht irgendwie 3-4 Jahre Existenz schon hinter uns, wo es nur darum ging, zu wachsen, sondern wir haben von Anfang an wirklich Profitabilität auch als sehr wichtiges Ziel für uns definiert und sind da auch an dem Punkt schon ein ganzes Stück weiter als als viele andere Anbieter in diesem Bereich einfach sind, weil wir eben auch alle aus dem, ich sag mal, operativen Sharing aus verschiedenen, ich komme aus dem Carsharing eher heraus, einer Mitgründer eher aus dem Moped-Sharing. Wir wissen auch, wie die Unit Economics dahinter funktionieren. Haben auch die Gründer von Miles mit drin, die halt der einzige profitable Carsharing-Anbieter im Free-Floating sind. Da lernen wir natürlich auch sehr, sehr viel daraus. Und das ist auch was wir jetzt, wenn wir mit Investoren sprechen, eben auch zeigen können, dass es eben kein Hype-Thema ist, sondern ein veritables Businessmodell, was eben auch durch die Unterstützung von Städten noch weiter ausgewachsen wird. Ne?
Also das heißt, obwohl ihr die Ersten seid, seid ihr im Grunde zweite Generation und könnt von der Expertise oder der Erfahrung vielleicht auch profitieren. Gleichzeitig natürlich auch davon profitieren, dass die Menschen schon sensibilisiert sind für Sharing-Modelle. Es ist ja etwas, das sich jetzt erst so öffnet. in die Breite geht. Und wie du gesagt hast, 70% der Leute sitzen das erste Mal auf einem E-Cargo-Rad. Ich sehe es genauso. Ich finde Dreiräder also wirklich als Hemmschwelle das Allerwichtigste, so niedrig wie möglich, sich da drauf zu setzen und loszufahren. Mit einer Stabilität, gerade wenn man auch so viel transportiert. Also es macht schon alles sehr viel Sinn. Es scheint sehr viel durchdachter als jetzt so die ersten Sharing-Modelle, die wir gesehen haben, wo Sachen vielfach in Flüssen gelandet sind. Oder die E-Scooter-Problematik, wo die Beziehung so zu den Städten erstmal problematisch holprig angefangen hat. Wenn bei euch da von Anfang an die Interaktion ist, dann zählt das ja auch aus dem Erfahrungskontext heraus. Gehe ich mal davon aus.
Und wir haben halt auch einfach auch, wenn es sowas um E-Scooter geht, ne, wir haben wirklich ein Problem, das wir lösen, was so kaum anders gelöst werden kann, aus meiner Sicht. Ne? Wenn es wirklich darum geht, ich will mehr transportieren als nur mich selbst. Ich will meine Kinder, meinen Einkauf, meinen Hund, mein sonst was transportieren. Dann habe ich praktisch keine wirklich andere Möglichkeit, als mit dem Auto unterwegs zu sein. Ich kann nicht mit zwei kleinen Kindern auf einem E-Scooter, auf einem Fahrrad oder sonst was. Das geht einfach nicht. Ich brauche andere Wege dazu. Und dort was zu lösen, wenn man es jetzt mit den E-Scootern vergleicht, die sicherlich auch ihre Relevanz haben an anderen Punkten, aber die halt insbesondere am Anfang sehr stark als Spaßmobil einfach wahrgenommen wurden. Ne?
Ja, ich hatte die Diskussion vor kurzem. Ich muss sagen, dass ich inzwischen fast mehr Leute auf E-Scootern herumfahren sehe, als auf Sharing-Rädern, also normale Räder. Mhm. Ich hatte jetzt auch Besuch von einem Freund aus Schweden, einem Designer, der wahnsinnig fahrradaffin ist und im Fahrradbereich arbeitet. Aber der ist jetzt hier in München nur mit E-Scooter unterwegs gewesen. Der wäre nicht auf die Idee gekommen, sich so eine Mühle zu besorgen, irgendwo, wie er gesagt hat, und da zu treten. Der schießt dann mit dem E-Scooter in der Gegend herum. Also von daher glaube ich fast, dass die E-Scooter-Attraktivität das Fahrrad überholt. Bei euch ist es natürlich ein komplett anderes Feld, weil hier geht es ums Thema Transport. Du kannst mit Kindern noch in der Bus oder U-Bahn fahren, wie auch immer das dann sich umständlich gestaltet. Aber sobald es darum geht, im Getränkekasten oder Bauhaus, Obi, wie auch immer, Sachen einzukaufen, die umfangreicher sind, ist es tatsächlich, also wirklich, ich sehe ja immer die Attraktivität auch. Du musst es nicht einmal ins Parkhaus schleppen oder irgendwo auf einem Parkplatz, sondern du kannst wirklich Front Row parken.
Ja, ja.
Also sexier geht es ja gar nicht. Und für euch, da sehe ich nämlich auch so dieses Attraktivitätspotenzial oder diese Sichtbarkeit, die Visibilität, direkt vor dem Eingang zu stehen, direkt vor dem Eingang einzuladen und die Leute laufen an dir vorbei und denken,
hätte ich auch gern.
Was ist das? Und genau, hätte ich auch gern. Und natürlich auch als Marketing-Tool für die Händler. Ja, wie sexy ist das denn, wenn man so eine Zusammenarbeit hat? Also für mich wäre das auf jeden Fall ein Entscheidungskriterium, auch dort einzukaufen, wenn ich denke, die engagieren sich oder denken auch in diese Richtung.
Definitiv. Oder man kann sogar noch einen Schritt weiter, als wir das erste Mal die ersten Gespräche mit dem Holländer, mit dem Pflanzenhändler hier eben hatten. Da sind wir angekommen und der Chef vom Laden hat sich das Bike geschnappt und ist erstmal in den Laden reingefahren. Hat einfach gemeint, guck mal, ich brauche dann nicht mal mehr einen Einkaufswagen, beziehungsweise bei denen, die haben so Schubkarren da.
Drive-in.
Genau, fahr direkt durch, pack die Sache mit rein, an der Kasse kurz vorbei. Ich meine, bei denen ist ein bisschen mehr Platz als in der Supermarkt.
Wie gut ist das denn?
Das ist
aber
schon
ist das jetzt tatsächlich möglich?
Also, Matti. Also, das haben die so selber gemacht, insofern. Ich weiß
also
nicht.
Matti, hier, Marketing, das würde sowas von viral gehen. Also sofort auf die Agenda 2023 setzen.
Ja, ich war letzte Woche beim Holländer wegen Weihnachtsbaum, da war etwas viel los. Ich glaube, da noch mit dem Lastenrad durchzufahren, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel gewesen, aber ich glaube, an einem normalen Tag ist das, glaube ich, kein großes Thema, da einmal durchzufahren.
Ja, aber von den Maßen, weißt du, es gibt ja auch diese Einkaufswegen, die wirklich schon ganz schön andere Dimensionen annehmen. Da könnte man ja auch mal gucken.
Ja, also ich meine, wir haben eine Breite von dem Bike von etwas unter 90 Zentimetern. Ich glaube, ein Einkaufswagen ist schon noch etwas schlanker, aber ja, wenn du sowas wie beim Holländer hast oder vielleicht den einen oder anderen Baumarkt, wo ein bisschen mehr Platz zum Fahren ist, mit der Zustimmung des Händlers kann man das sicherlich mal ausprobieren.
Als Händler sowie als Avocargo wären das für mich mit einer der dankbarsten und most promising Kampagnen ever. Wir spielen es definitiv, Matti, nächstes Jahr auf einem Rad. Was habe ich noch? Ja, also euren Background hast du schon so ein bisschen erzählt. Im Grunde habe ich jetzt schon so ziemlich alles erfahren, was ich erfahren wollte. wohin geht's in der Zukunft? Wo wollt ihr als nächstes ausrollen? Oder sagt ihr, wir konzentrieren uns jetzt? Also ich glaube, ihr geht ja auch eher so Stadtviertel für Stadtviertel erstmal vor. Mhm. Von Berlin nach München seid ihr, glaube ich, noch nicht in dem ganzen Stadtbereich, sondern mehr so zentral, peu à peu.
Genau. Geht natürlich auch darum, wir müssen halt, wie ich vorhin schon gesagt, es ist nicht mehr die Zeit, wo man einfach nur wächst und wächst und wächst, einfach nur um zu wachsen, sondern wo es wirklich auch darum geht zu gucken, wo kann ich profitabel mein Geschäft eben aufbauen.
Wen habt ihr denn noch sonst an Bord, abgesehen von den Miles-Gründern?
Es sind verschiedene, sind einige Leute aus unserem aus unserem Netzwerk, aus dem Mobility-Bereich natürlich, aus der Richtung Deutsche Bahn, aus der Sharing-Richtung insgesamt, verschiedene Angels auch die selber gegründet haben. Wir haben Inno Energy als Lead-Investor mit dabei, die sind kofinanziert von der Europäischen Union, also auch da mit einem Fokus auf, wie man wirklich Städte nachhaltiger gestaltet. Genau, und dann also sehr viel Erfahrung auch an dem Punkt mit dabei. Exeter ist noch mit dabei als Software-Dienstleister, die uns natürlich auch an verschiedenen Punkten unterstützen. Genau.
Das klingt doch sehr solide.
Durchaus. Also wirklich auch eine spannende Gruppe an Leuten, die uns halt auch sehr viel im Hintergrund unterstützen, die uns sehr viele Kontakte eben auch aufbauen, die du halt in diesem Geschäft, wo es immer wieder bei dem Thema, braucht man Diplomatie an dem Punkt? Ja, natürlich, wir müssen viele Leute überzeugen, wir wollen eine Systemveränderung am Ende, wir wollen eine Alternative zum Auto schaffen und das ist halt so ein komplexes Thema, das kannst du nicht alleine machen. Und auch unser Netzwerk, was wir außenrum haben in der Mobilitätsszene, die halt ja wirklich als Gesamtes nur funktionieren kann und nicht als, also wenn ich E-Scooter-Anbieter bin, werde ich nicht allein dafür sorgen, dass meine ganze Mobilität nur mit dem E-Scooter stattfindet, sondern das ist eine Kombination aus ÖPNV, aus einem E-Scooter, aus einem Bike-Sharing, aus einem Carsharing zwischendurch mal, Ride-Hailing, also wie ein Taxi durch die Gegend gefahren zu werden und eben auch ein Lastenrad und diese Kombination aus diesen verschiedenen Mitteln eben zusammenzubringen. Und da merkt man natürlich auch, dass diese Ergänzung, die wir uns da gegenseitig liefern, einfach verdammt wichtig ist.
Total wichtig. Martin, wie lautet die nächste große Schlagzeile, die wir von euch hören werden?
Das ist eine gute Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass da was im Rahmen dieser Subscription, dass da noch was kommen könnte demnächst.
Kannst du dir vorstellen, ja?
Kann ich mir vorstellen, dass da was kommen könnte. Könnte vielleicht doch bis früher oder sowas dauern, aber das könnte was sein, ja.
Okay. Und wie sieht deine Vision von Stadtmobilität in den kommenden 5 Jahren aus?
Also ich hoffe, dass wir es endlich schaffen. Also ich bin schon recht relativ lange in der multimodalen Mobilität mit dabei. Und ich habe 2016 bei damals CarJam angefangen, Carsharing-Aggregator. Und damals hieß es immer noch, ja, wir müssen erstmal Alternativen schaffen. Und wenn es Alternativen gibt, dann können wir auch also dann nicht nur Push-Effekte, also nicht nur Pull-Effekte, sondern auch Push-Effekte eben dann auch anwenden. Jetzt haben wir 2022 und ich gehöre immer noch dieselben Sachen. Ja, wir müssen erstmal Alternativen schaffen. Und ich hoffe, dass wir es in den nächsten 5 Jahren auch geschafft haben, als Gesellschaft diesen Punkt zu überkommen und zu akzeptieren, dass es diese Alternativen schon gibt. Und dass es jetzt eben auch mal Zeit ist, die automobile Welt etwas zurückzudrängen. Das sind so Sachen wie ich beispielsweise Infrastruktur plane, Parkraumbewirtschaftung, muss ich nach wie vor eine Förderung für privat genutzte PKWs, selbst wenn sie elektrisch sind, irgendwie noch rausbringen? Oder bringt es nicht mehr, wenn ich jemandem ein Mobilitätsbudget gebe dafür, dass er sein Auto eben los wird? Ich hoffe, dass wir in den nächsten 5 Jahren in diese Richtung kommen und deutlich mehr das priorisieren, was uns auch wirklich weiterbringt, gerade in urbaner Mobilität.
Hast du das Gefühl, dass wir aktuell schon so an so einem Tipping Point sind? Also ich habe ja das Gefühl, gell?
Es ist schwer. Also ich glaube, das sind individuelle Entscheidungen am Ende. Mobilität ist so ein Thema, du beschäftigst dich normalerweise mit deiner Mobilität dann, wenn sich irgendwas in deinem Leben verändert. Wenn du umziehst, wenn du Kinder bekommst. Corona war auf jeden Fall so ein Punkt, wo viele Leute auf einmal über ihre Mobilität nachgedacht haben. So Dinge wie, dass ich jetzt auch vom Homeoffice aus arbeite und nicht jeden Tag eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück, eine Stunde jeden Tag, 8 Stunden die Woche, 7 Stunden die Woche eigentlich, in meinem Fall jetzt, nochmal einfach nur hin und her fahren irgendwo habe. Da verändert sich schon was und dann merkst du eben auch, dass Leute ihre Mobilität nachhaltig verändern und dann bist du schon an so einem Tipping Point. Wenn wir jetzt zum Beispiel an dem Punkt wären, wo sowas wie Carsharing, das halt schon seit 10 Jahren in vielen Städten einfach auch im Free-Floating einfach präsent ist, wo sich viele Leute darauf angepasst haben, ihre Mobilität damit gestalten. Wenn sowas jetzt weg wäre, das wäre ein massives Problem. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wenn man dann nicht mehr darauf verzichten kann, dann merkst du, dass das Ganze schon eine Eigendynamik eben entnommen hat. Und das, da gebe ich dir recht, das ist auf jeden Fall jetzt schon der Fall für viele Menschen.
Ja, ich glaube auch, es braucht so eben diesen Punkt der Sichtbarkeit, dass du siehst, dass andere es nutzen und dir das nicht mehr so fremd ist, also so eine Vertrautheit da ist und dann diese Alternative aufmacht. Dann fängt der eine im Freundeskreis an, dann fängt der nächste im Freundeskreis an. Mhm. Der eine schafft sich vielleicht ein Ikagorad erstmal so an, der andere schafft tatsächlich sich das sein Auto ab. Ich habe schon das Gefühl, dass es an so vielen Stellschrauben gerade so leicht gedreht wird, dass da etwas in Gang gesetzt wird, was größer ist.
Das Ding ist halt,
kann auch meine Bubble sein, natürlich. Gell? Also ich habe gerade heute gelesen, in Brüssel wird heftigst demonstriert gegen die Reduktion des Autoverkehrs in der Stadt. Das
ist auch verständlich.
Auf der anderen Seite sieht man es halt sehr häufig, dass sobald mal peu à peu Dinge reduziert werden, also der Autoverkehr reduziert wird und die Lebensqualität so deutlich steigt und so viel schöner wird, dass die Leute es dann tatsächlich aufgreifen und als positiv empfinden, vom Einzelhandel bis zum Anwohner.
Ja, das Thema ist halt, wir haben halt das System Auto funktioniert ja so, dass meine gesamte Umwelt so aufgebaut ist, dass ich eigentlich nur mit einem Auto von A nach B komme. Na, dass ich meine ganzen alltäglichen Sachen nur mit dem Auto machen kann. Dann bin ich an dem Punkt, wo ich mein eigenes Auto habe. Und dieses Auto ist für jede Form von Mobilität, und zwar egal, ob ich jetzt 50 Meter die Straße runterfahren will, um irgendwo einzukaufen oder 20 Kilometer aus der Stadt raus oder 2000 Kilometer nach Spanien in Urlaub. So war es halt früher. Und wenn du ein eigenes Auto hast, dann gibt es kaum Gründe, andere Mobilitätsformen als Ersatz zu nutzen. Weil warum soll ich jetzt irgendwie mit einem ÖPNV fahren, wenn ich doch mein eigenes Auto habe? Ich habe die ganzen Fixkosten davon. Ne?
Also da stimme ich überhaupt nicht überein, weil es gibt für mich ganz viele Gründe. Ich habe ein Auto, das ich am liebsten los hätte. Und für mich sprechen sehr, sehr, sehr viele Gründe dafür, dass ich es nicht benutze. Weil hier in München in der Stadt mit dem Auto zu fahren einfach der Horror ist. Also ich bin viel, viel, viel langsamer. Es ist viel nervtötender. Es ist wahnsinnig teuer, einen Parkplatz zu finden. Ich bin wirklich bei jedem Wetter mit dem Fahrrad unterwegs oder zu Fuß sogar. Seit Corona laufe ich. Es ist echt fatal, was Corona aus mir gemacht hat. Und es ist echt schockierend. Es bereitet mich schon auf meine Rollatorzeit zu, so sehe ich das. Aber egal. Also für mich sprechen sehr, sehr viele Gründe dafür. Ich habe nur ein Auto und da kannst du das bitte deinen ganz vielen Freunden, die hier in der Entwicklungsphase sind, im automotiven Bereich auch, ausrichten, dass ich nicht ein Auto suche für die Stadt, sondern ich suche ein Auto, das mir zur Verfügung steht und sich finanzieren lässt für das draußen. Wenn ich 3-4 Tage unterwegs bin auf Produktion in den Alpen, wo nichts hinfährt, wirklich, also und ich mit meinem ganzen Gepäck als Journalistin mit Bikes, Skiern oder was weiß ich was. Ich brauche nur tatsächlich ein Auto für diesen Zeitraum.
Ja.
Und es lässt sich immer noch nicht finanzieren. Es ist immer noch billiger für mich, ein Auto zu leasen, das die ganze Zeit rumstehen zu haben. Das macht mich fuchsig.
Ja, ja.
Und ich bin willens, den gleichen Betrag zu zahlen und vielleicht auch ein bisschen mehr. Jetzt fahre ich aktuell auch Erdgas und das möchte ich eigentlich auch nicht irgendwie rückgängig machen. Wenn, dann möchte ich auf E umsteigen, um nicht wieder zu den fossilen Brennstoffen und also Benziner oder Diesel zurückzugehen. Da fehlt es bei mir. Es ist unfassbar teuer, sich für wenige Tage oder für einige Tage im Monat, für wenige Tage in der Woche, aber doch eine längere Distanz ein Auto zu mieten.
Ja, ja. Ja, man muss immer ein bisschen gucken, ich war bei Schernau tatsächlich auch an dem Long-Term-Carsharing, also wo du halt bis zu 30 Tage mieten kannst, eben involviert. Und ein großes Thema, was wir eben hatten, war die ganzen Sachen, die halt bei Carsharing mit drin sind, ne, Versicherung, in dem Fall sogar ne, Kraftstoff und sonst was, auch das ganze ne, Ausfallrisiko und sonst was, ist halt eigentlich schon alles in dem Preis mit inbegriffen. Und man merkt ganz oft, wenn man so eine Leasingrate sieht, dann gibt es irgendwie eine Promo, 99 Euro Leasingrate oder sowas, dass man diese ganzen anderen Kosten, die da noch mit drin sind, gar nicht in der Form wahrnimmt. Und das ist wirklich so ein Thema, wo man das auch, wenn man das noch kombiniert damit, dass halt die Leasingfahrzeuge auch, dass da wirklich eine, also es ist eigentlich eher eine Bubble, die sich da auftut, weil ja die ganzen Leasingfahrzeuge, Leasingraten funktionieren nur auf Basis der Restwerte, die der Autohersteller irgendwo hat, wenn die nach 2, 3, 4, 5 Jahren wieder zurückkommen aus dem Leasing. Und ob da noch diese Restwerte in 2, 3, 4, 5 Jahren aufgerufen werden können, da habe ich durchaus meine Zweifel. Deswegen, das ist durchaus so ein, ich sag mal, Verkaufsargument auch oder ein Verkaufsweg auch, wie er dann als Automobilhersteller eben auch seine Fahrzeuge mit auf den Markt bekommt, würde ich sagen.
Ich bin gespannt. Ich bin echt ein bisschen hier nicht mehr Diplomatie, sondern Faust auf den Tisch. Aber meine kleine Faust hört halt keiner. Vor allem nicht in der Industrie. Ne? Ja.
Also es verändert sich auf jeden Fall inzwischen schon genug, als dass sich auch die Automobilindustrie mit diesen Themen beschäftigt. Das ist nichts, was mehr nur auf der Seite liegt. Und die Herangehensweise, die vielleicht auch früher da war, dass man Carsharing oder sowas eben einfach nur so als, ich sag mal, erweiterte Werbung auf den Straßen sieht, das hat sich durchaus verändert. Das hat sich durchaus verändert durch eben Anbieter wie beispielsweise Miles, die eben zeigen, das ist ein veritables Geschäftsmodell und eben Nutzende, die auch sagen, ja, okay, ich fahre immer wieder Carsharing, aber das ist nicht Probefahren für mich. Ich werde nicht dann zum Zeitpunkt X mir auf einmal ein Auto kaufen. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, den wir eben haben. Wir haben gesehen, dass sehr viele Leute, die mit beispielsweise Carsharing und sowas aufhören, das dann tun, wenn sie Kinder bekommen. Weil eben auch ein Produkt wie Carsharing noch nicht optimal für Kinder eben ausgelegt ist. Und dann eben diese Leute dort flexibel abzuholen und nicht in diese Bubble von einem eigenen Auto wieder zu verlieren, wo du dann gar nicht merkst, welche Alternativen du im Zweifel noch hast oder auch verpasst. Das ist, glaube ich, schon durchaus ein Teil von dem, was wir eben bei Avocado auch versuchen.
Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass jetzt einige Familien oder Einzelpersonen mit den Füßen scharren und sich fragen, wann Avocado denn in ihre Stadt kommt. Wir müssen jetzt echt ein bisschen Gas geben hier, Matti. Finanzierung hin oder her.
Sehr, sehr gerne.
Ich glaube, es sind viele Städte, die sich sehr freuen würden. Und ich grundsätzlich denke ich mir halt, wäre es sehr, sehr schön, wenn auch so ein Finanzierungsanschub oder in irgendeiner Art und Weise ein attraktives Umfeld geschaffen würde, ein noch attraktiveres für euch, auch zur Finanzierung, eure Sachen in Städten auszurollen. Wer weiß, vielleicht könnte man sowas auch mal, wenn man weit in die Zukunft schaut, integrieren in einen neuen 40-Euro-Ticket oder ähnliches. Das wäre natürlich wunderbar, aber da sind wir jetzt noch lange nicht. Das ist alles illusorisch und bis dahin seid ihr sowieso so groß und erfolgreich, dass ihr da nicht mehr drauf angewiesen seid. Trotzdem, also ich wünsche euch wirklich sehr, sehr viel Erfolg. Bin mir sicher, dass ihr ihn haben werdet. Ich finde das Modell super. Ich freue mich, wenn ich hier die Avocados rumfahren sehe. Und ich schicke dir ein Foto, wenn ich hier durch so ein OB oder sowas durchrolle, mit dem Avocado reinrolle und einfach einlade.
Bitte, bitte aber vorher nach Erlaubnis fragen. Nicht, dass es heißt, Matti hat gesagt, das geht so.
Nee, ich baue mir so eine Hupe vorne auf. Ich nehme mir so ein Megafon mit und dann Matti-Schuhe von Avocado. Mir fiel gerade ein, ich kenne jemanden bei Obi und den werde ich jetzt gleich mal anrufen und fragen, dass hier nicht marketingtechnisch 2023 die ganze Kampagnenkultur bei Obi
definitiv
werden könnte.
Definitiv, sehr, sehr gerne.
Wer
sehr,
weiß. Sehr gerne. Hey Matti, vielen lieben Dank für das Gespräch. Es war sehr kurzweilig, es war sehr unterhaltsam. Ich hatte es schon befürchtet. liebe Grüße an das ganze Avocado-Team. Wie viel seid ihr denn inzwischen?
Da bin ich tatsächlich gerade überfragt. Also irgendwo über 20 sind wir auf jeden Fall.
Zähl durch bei der Weihnachtsfeier.
Mach ich.
Am Anfang, nicht nach den 20 Glühweins. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und dass ihr ein bisschen Ruhe findet am Ende des Jahres und wieder viel Kraft für 2023 habt dann. Bedanke mich natürlich auch bei allen ZuhörerInnen. Wenn irgendwelche Fragen auftauchen, Feedback, Gästewünsche, bitte schreiben an podcast@nimmsrad.de. Bis zum nächsten Mal und nehmt fleißig das Rad. Ciao.